Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Zum Mekong. Zu Fuß durch den Dschungel im goldenen Dreieck in Laos. Am Ende des Tages Mahlzeiten mit Opium und Hund. Dann weiter zum großen Fluss. Per Anhalter auf einem Boot, das Geo-Redakteurin Gabriele Riedle und Fotograf Brent Sturton an die Grenze zu Burma und China mitnahm. Ein Text von Gabriele Riedle, es liest Geolino-Redakteurin Katharina Beckmann.
Nicht ganz leicht, von Vientiane, der Hauptstadt der noch immer sozialistischen Volksrepublik Laos, hinauf ins goldene Dreieck im Nordwesten des Landes zu gelangen, ins zerklüftete und dicht bewachsene Hochland zwischen China, Burma und Thailand. Seit Tagen sind wir nun schon unterwegs, über Luang Prabang nach Norden bis Muang Kua und dann nach Westen über Odom Ksai nach Luang Namta. Und in den meisten Gegenden haben der Eigensinn und die Unübersichtlichkeit der Natur die Oberherrschaft. Berge, Schluchten, Baumkronen, die sich gegenseitig zu überragen suchen. Undurchdringliches Gestrüpp. Abgestorbene Stämme und Äste weiß wie verwitterte Knochen im dichten Grün. Felskegel schwarz im harten Mittagslicht. Gegen Abend jedoch umhüllt sie der Dunst auf so sanfte Art und Weise, dass ihre Konturen verschwimmen und sie wie durchscheinend wirken. Die Szenerie verwandelt sich dann in ein zartes asiatisches Tableau aus Tusche und irgendwo im Verborgenen streifen Gibbons, Tiger, Elefanten umher. Dazwischen Trockenreisfelder und Bambushüttendörfer und gelegentlich kommen wir durch Marktflecken an den Kreuzungen der wenigen Überlandstraßen, die sich in unzähligen Kurven durch die Landschaft winden. Meist holpern wir mehr voran, als dass wir fahren im Zickzack über brüchigen Asphalt. Hin und wieder Provinzhauptstädtchen, aus denen der Sound der Freiluft-Karaoke-Buden abends bis weit in die Wälder dringt. Die Flüsse, gurgelnd voller Stromschnellen und Felsbrocken sind sie und dann wieder durchsichtig und glatt wie Glas. In vielen Gebieten stellen sie immer noch die einzigen Verkehrsverbindungen dar und auch wir fahren ein ganzes Stück den Nam-O hinauf, eine der Hauptschlagadern des Nordens, vorbei an von Regenwald bewachsenen Kalksteinwänden und durch Canyons im trüben Licht. Nach Stunden gegen den Strom liegen die letzten Dörfer hinter uns und dann verbringen wir die Nacht in Zelten auf einer Sandbank am Ufer des Flusses. Lange sehen wir dem Mond zu, wie er seine Bahn über den Felsgipfeln zieht. Nach Tagesanbruch liegt noch eine ganze Weile der Morgennebel auf dem Wasser. Erst spät steigt er in großen Fetzen allmählich in die Luft. 3 Stunden mit dem Boot bis zur nächsten Straße. Zu unserer Überraschung wird der Zustand dieser Straße, je weiter wir nach Nordwesten kommen, immer besser. Und kurz vor der Grenze zur Volksrepublik China in 1000 Meter Höhe, am oberen Rand des goldenen Dreiecks, das wir nun endlich erreicht haben, finden wir uns fast auf einer Art Highway wieder. Und der Wald ist weg. Offensichtlich ist hier großzügig gerodet und planiert worden, denn wir sehen auf freie Flächen aus gestampfter roter Erde, auf denen Lastwagen und anscheinend vergessene, mit der Zeit schrottreif gewordene Reisebusse parken. Fremdartig wirkende Betonklötze mit pseudo-antiken Säulen und Stuck sind in der Landschaft verstreut. Die meisten von ihnen sehen verlassen aus. Durch halbfertige Flachbauten, in denen es wohl vor nicht allzu langer Zeit noch Läden und Restaurants gegeben hat, pfeift der Wind. Überall Glasscherben, Unkraut, heruntergelassene Rollläden und verschlossene Gitter. Chinesisch, sagt unser Übersetzer, ein etwas grimmig blickender junger Mann namens Jim Mi, mit dem wir heraufgekommen sind aus der Provinzhauptstadt Luang Namtha. Alles in dieser Gegend ist chinesisch. Laoten hätten hier eigentlich nichts mehr zu suchen, allenfalls als Statisten. Dies ist die Special Economic Development Zone Boten und die Chinesen, deren südwestliche Provinz Yunnan hier an Laos grenzt, haben das gesamte Areal vor etwas mehr als einem Jahrzehnt von der laotischen Regierung für 30 Jahre gepachtet, unter anderem um hier, weil in China selbst das Glücksspiel verboten ist, das Spielcasino Golden Boten City zu eröffnen, das 2011 jedoch wieder geschlossen worden ist. Immerhin gibt es jetzt diese Straße. Von höchster wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung, sagt Jim Mi, denn sie stellt eine direkte Verbindung her von der chinesischen Millionenstadt Kunming bis hinunter ins thailändische Bangkok im Südwesten und bis zur laotisch-kambodschanischen Grenze im Südosten. Schließlich der Übergang selbst. Achtung, warnt Jim Mi, gleich hinter der nächsten Kurve. Und für den Bruchteil einer Sekunde halten wir das, was wir dann sehen, für eine Halluzination. Denn wo Volksrepublik auf Volksrepublik trifft, erscheint mitten über den Fahrspuren für Lastwagen, Busse, Kleintransporter, Personenfahrzeuge eine riesige buddhistische Pagode aus Beton. Spitze, geschwungenes Dach, Gesimse, alles über und über bedeckt mit einer Farbe, die aussieht wie pures Gold. Und die Straße führt mitten durch die Pagode hindurch. So durchläuft der gesamte Grenzverkehr zwischen China und Laos, der Austausch von Menschen, Waren und Ideen hier automatisch, das im Inneren ausgehöhlte Symbol der Religion, der Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Vom Engagement der Chinesen in Laos haben wir schon in Vientiane gehört. Sie hätten, sagte uns ein Hochschullehrer, sogar einen Masterplan zur Entwicklung des gesamten Nordens erstellt. Um die Wirtschaft der südlichen Hälfte von Laos sowie um sämtliche ideologischen Fragen kümmere sich hingegen Vietnam, wohin die laotischen Kader regelmäßig zu Schulungen reisten, sagte der Mann. Wir selbst haben auf unserem Weg chinesische Transporter mit Tropenholzladungen gesehen, Tabakfabriken mit chinesischen Firmenschildern und ein chinesisches Staudammprojekt am Nam-O, eines von 7, wofür mehrere Dörfer umgesiedelt werden. Und inmitten des Regenwaldes immer wieder Bananenpflanzungen, angelegt im Auftrag chinesischer Geschäftsleute, ebenso wie riesige Flächen mit Kautschukbäumen in Reih und Glied. Jetzt in der Trockenzeit, in der sie ihre Blätter verloren haben und nur noch graue Gerippe auf den entblößten Böden stehen, sieht es von weitem so aus, als habe die Landschaft eine Hautkrankheit. Dara Kanlaya, 74 Jahre alt, unantastbare Trägerin verschiedener nationaler Preise für Literatur und Poesie, hat das so formuliert: Wir glauben nicht mehr an den Sozialismus, wir glauben an China und Vietnam. Rundgang durch die Special Economic Development Zone Bhutan. Eine Geisterstadt, wenn auch nicht gänzlich ohne Menschen. Hinter einer Mauer ein Lager chinesischer Sicherheitskräfte mit Sandsäcken fürs Boxtraining und einem Zwinger mit kläffenden Hunden. In einer ausgestorbenen Straße mit verrammelten Wohnkasernen laden chinesische Arbeiter Kunststoffsäcke, bedruckt mit dem Wort Cement, von laotischen Lastwagen auf chinesische um. Was habt ihr denn in den Säcken? Fragt Jim Mi. Mais, entgegnet einer der Arbeiter knapp, weshalb sie den wohl ausgerechnet hier in dieser ausgestorbenen Straße umladen, wagt Jim Mi nicht zu fragen. Ab und zu fahren Limousinen mit abgedunkelten Scheiben vorbei. Schließlich treffen wir jemanden, mit dem wir sprechen können. Den chinesischen Wachmann im ehemaligen Casino, das, so sagt er, jetzt als Hotel diene. Auch wenn hier im Moment nicht mehr als 30 Gäste wohnten und er jetzt ganz allein für alles zuständig sei. Nicht nur für die Bewachung, sondern auch für die Rezeption und für den Verkauf von Chips und Dosenbier. Nicht mehr viel los hier, sagt der Wachmann. Dafür ging es früher umso wilder zu. Nicht nur Glücksspiel, im Angebot waren auch Prostitution, thailändische Travestitenshows, Gold, Juwelen, Edelsteine und jede Menge zollfreie Elektronik. Alles ausschließlich für die chinesische Kundschaft, die bei ihren nach Laos ausgelagerten Ausschweifungen sehr viel Geld los wurde. Wer dann nicht zahlen konnte, soll in seinem Zimmer eingeschlossen worden sein. Tote gab es angeblich auch, bis China im Jahr 2011 kurzerhand den Strom abdrehte. Damit sei das Golden Bhutan City leider am Ende gewesen. Aber was machen die 30 Hotelgäste jetzt hier? Keine Ahnung. Vielleicht kommen sie wegen der guten Luft, sagt der Wachmann. Allerdings sehen die Herren mit den dunklen Anzügen, die in Begleitung von Damen mit sehr knappen Röcken gelegentlich die Halle durchqueren, nicht gerade wie Naturfreunde aus. Und was wird die Zukunft bringen? Ökotourismus ist jetzt hier geplant, sagt der Wachmann. Ein Stück weiter unten, wo sich der Dschungel wieder breit gemacht hat, fackeln sie schon das Terrain für einen Golfplatz ab. Wenig später machen wir uns auf den Weg in ein Dorf der Akka, eines der vielen sogenannten Bergvölker in Laos. Es sind Ethnien, die nicht an Buddha, sondern an Geister glauben und auch in den unwegsamen Gebieten der Nachbarländer ansässig sind, grenzübergreifend, was sie in den Augen der jeweiligen Regierungen nicht gerade zu zuverlässigen Patrioten macht. Immer wieder gibt es Aufstände und Scharmützel, in Laos vor allem von Seiten des Volkes der Hmong. Viele Dorfgemeinschaften in weit abgelegenen Gegenden hat der Staat in den vergangenen Jahren zwangsweise umgesiedelt, in neue Häuser an den Straßen, um den Dörflern besseren Zugang zu Märkten, Schulen und Ärzten zu ermöglichen, sagt die Regierung. Damit das sozialistische Regime die Leute besser unter Kontrolle hat, sagen Menschenrechtler, die sich um den Erhalt der kulturellen Eigenheiten der Ethnien sorgen. Das Dorf, das wir an diesem späten Nachmittag erreichen, liegt jedoch noch immer an einem schwer zugänglichen Steilhang. Ein mühevoller Weg ist es dorthin. Geführt werden wir von einem einheimischen Begleiter, der mit dem Chef der Gemeinde befreundet ist. Ankunft bei Sonnenuntergang. Häuser aus Holz und Bambus auf gestampfter Erde, dazwischen Menschen, Schweine, Hunde, Hühner in schönster Harmonie. Ferner einige Solarpaneele sowie Satellitenschüsseln, in denen Gräser trocknen. Die meisten Frauen tragen eine Art Helm, behängt mit Silbermünzen aus französischer Kolonialzeit auf dem Kopf. Auf direktem Weg begeben wir uns zum Haus des Dorfchefs, der, kaum dass er unserer ansichtig geworden ist, verschwindet. Um kurze Zeit später zurückzukehren, uns zu Ehren statt mit einer kurzen roten, nun mit einer langen weißen Trainingshose bekleidet. Er schiebt uns ins Halbdunkel seines aus groben Brettern gefertigten Hauses, eine Art Scheune mit einem einzigen großen Raum, in dem Säcke lagern und wiederum Bündel von Gräsern, die, wie wir erfahren, zu Besen verarbeitet werden für den chinesischen Markt. Außerdem haben der Chef sowie einige andere Dörfler vor ein paar Jahren Kautschukbäume angepflanzt. Geschäftsleute aus China haben kostenlose Setzlinge gebracht. Dafür bekommen die Chinesen, wenn die Bäume erst genügend Milchsaft produzieren, 40% vom Gewinn, erzählt der Chef. Alsbald ist in seinem Haus das halbe Dorf versammelt, um im fahlgrauen Licht der Energiesparlampe die Fremden zu bestaunen. Brent Sturton, dem blonden südafrikanischen Fotografen von beachtlicher Körpergröße und der gesetzten deutschen Dame, wird jetzt ein wenig geschnetzelter Hund serviert. Dazu reichen die Gastgeber schlingpflanzenartigen wilden Stängelkohl. Wahrscheinlich ebenfalls uns zu Ehren schaltet jemand das Fernsehgerät ein. Auf dem Bildschirm die schmachtenden Blicke thailändischer Seifenopernstars, laute und schrille Songs lassen die Scheune beben. Dann macht sich der Hausherr ans Werk. Traditionspflege, sagt er, Teil unserer Kultur. Und so ein Pfeifchen, das er da vorbereite, habe noch niemandem geschadet. Im Gegenteil, es sei gut gegen Kopfschmerzen, Magenverstimmungen, Durchfall, Fieber und eine Reihe weiterer Leiden, ob wir also vielleicht auch. Und so erwärmt er über einer Kerze einen kleinen Klumpen einer dunklen Substanz, die er immer wieder sorgfältig knetet, und hin und wieder befeuchtet er sie mit Wasser, während eines der anwesenden Mädchen aus irgendeinem Grund zu einer Gitarre greift, allerdings ohne dieser auch nur einen einzigen Ton zu entlocken. Selbstverständlich trifft man im goldenen Dreieck früher oder später auf Opium. Lange Zeit wurde der Name der Region sogar mit dem Anbau von Schlafmohn gleichgesetzt, und besonders den Bergvölkern wurde nachgesagt, sie seien in den Drogenhandel involviert. In den letzten Jahren ist die Produktion in Laos jedoch sehr stark zurückgegangen, dank eines groß angelegten Programms der Regierung, mit dem wir später noch in Berührung kommen werden. Opium zur Heroinverarbeitung für den Weltmarkt kommt inzwischen vor allem aus Burma und Afghanistan. Im hiesigen Dschungel verbergen sich laut UNODC, des United Nations Office on Drugs and Crime, also der Drogen- und Kriminalitätsbekämpfungsbehörde der Vereinten Nationen, nun kaum noch Schlafmohnfelder. Dafür jedoch mobile Labore für das hochgefährliche synthetische Methamphetamin. Gleichzeitig ist, wie wir gerade selbst erfahren, in vielen Dörfern Opium noch immer ein mehr oder weniger alltägliches Genussmittel, das mit größter Natürlichkeit auch Gästen angeboten wird. Sie können ruhig mitrauchen, hatte mir ein UNODC-Mitarbeiter auf dem Weg nach Laos in Bangkok gesagt. Ein, zwei Pfeifen machen nichts. Und Opium ist durchaus angenehm, außer dass ihnen nach den ersten Zügen vielleicht schlecht wird. Aber deshalb raucht man ja im Liegen. Außerdem vergeht die Übelkeit schnell wieder. Also versuchen Sie es, sonst hält man Sie womöglich noch für einen Kopf. So sinken das Gemeindeoberhaupt und ich schließlich dahin. Unter den Augen des halben Dorfes lassen wir uns nieder auf zweifelhaften Decken und Kissen in der Schlafnische dieses Hauses, das eher eine Scheune ist, und am Fußende unserer dünnen Matten streiten sich einige Jugendliche um die Plätze mit der besten Aussicht. Und während sich das Grau der Energiesparlampe, das Flackern des Bildschirms und das Blitzen der Silbermünzen auf den Köpfen der Frauen sowie auch sämtliche Klänge vermischen, die Stimmen aus dem Fernsehen und die der Dörfler, ihr helles Lachen, die metallisch klingenden Lieder, schweben Schwaden von Papava somniferum, des schlafmachenden Monds, als leichter Nebel durch den Raum. Und mit entspannten Gliedern dämmere zumindest ich nach diesem anstrengenden Tag mitten im dörflichen Durcheinander allmählich hinüber in einen Schlummer der angenehmsten Art. Ansonsten halte ich es natürlich mit Bill Clinton, »I did not inhale«. Im Städtchen Muanglong weiter im Westen treffen wir Herrn Tui Ta, genannt Tui, einen Mann Mitte 30 von zartester Gestalt im orangefarbenen Trikot der niederländischen Fußballnationalmannschaft, der uns von jetzt an begleitet, denn er ist offiziell beauftragt mit der Betreuung von Fremden. Neben ihm wirkt Brand, der Fotograf, geradezu wie ein Monster. Früher war Tui Englischlehrer. Jetzt hat der Bezirksgouverneur beschlossen, dass er Chinesisch lernen soll, ähnlich wie Jim Mi. In seinem Landkreis ist Tui der Einzige, der es versucht. Aber früher oder später müsse es einen geben, der sich mit den Geschäftsleuten von jenseits der Grenze verständigen könne, sagt er. Außerdem ist Tui Mitglied der Kommunistischen Partei. Eine Frage, Tui. Was geschieht denn so bei euren Parteiversammlungen? Wir sprechen darüber, wie man sich anständig verhält. Und wie macht man das? Man muss Rücksicht nehmen auf andere, sagt Tui, und dann schlägt er die Augen nieder und streckt seine Hand aus zu einer leichten Berührung der Schulter seines Gegenübers. Lest ihr vielleicht manchmal auch in den Werken von Karl Marx? Du weißt ja, dass er an der Erfindung des Kommunismus, wie heißt der? Karl Marx? Nein, nie gehört. Mit Tui zusammen wollen wir über die Berge und dann hinunter in Richtung Mekong. Über notdürftig in den Wald geschlagene Fahrwege, über Felsbrocken, die wir mit unserem bescheidenen japanischen Pickup ohne Allradantrieb kaum überwinden können. Durch fette rote Erde, in der die Räder durchdrehen und in deren Spurrillen die Lenkung versagt. Oh my God, ruft Tui immer wieder, und manchmal müssen wir schieben. Die Wege seien aber auch nicht für Fahrzeuge wie das unsrige gemacht, betont Tui, sondern für die schweren Geländewagen der internationalen Hilfsorganisationen unterwegs für das Anti-Drogen-Programm der Regierung. Mit beträchtlicher Anstrengung erreichen wir einige Ortschaften, in denen die schweren Geländewagen schon gewesen sein müssen. Irgendwann seien Norweger gekommen, sagt Herr Pau Wai, Chef in einem der Dörfer, das wir durch eine Art Torbogen betreten, über dem nach altem Brauch ein toter Hund aufgespannt ist, zum Schutz gegen böse Geister. Die Norweger hätten Ärzte und Krankenschwestern mitgebracht, ferner Büffel und Büffelkühe sowie diverse Pflanzen. Und sie hätten aufgepasst, dass die Schlafmondfelder abgebrannt wurden und niemand mehr Opium rauche. Dann hätten sie gezeigt, wie man mit den Tieren umgehe und Nassreis und Obstbäume pflanze, Mango, Litschi, Orangen. Und später seien auch noch Chinesen gekommen und für die kultivierten und verarbeiteten die Dörfler jetzt Tee. Also alles wunderbar, schließt Herr Pao, viel besser noch als früher. Tatsächlich fragen wir und überlegen, ob Herr Paus Enthusiasmus an der Anwesenheit von Tui liegen könnte, Mitglied der herrschenden Kommunistischen Partei. Von der UN-Drogenbekämpfungsbehörde haben wir gehört, dass in vielen Dörfern ohne das Einkommen aus dem Schlafmohnanbau Hunger herrscht. Nun gut, antwortet Herr Pau, wir haben auch noch die, und dann deutet er auf einen Stapel Dosen. Plumpy Nut, made in Madagaskar. Eine Erdnusspaste zur Behandlung akuter Unterernährung, die ebenfalls ins Dorf geliefert wurde, in diesem Fall vom World Food Program. Dann bietet uns der Dorfchef zur Feier unseres Besuches einen Schnaps an, aus der trübsten Flasche, die wir je gesehen haben. Durch das fast undurchsichtige Glas ist gerade noch zu erkennen, dass allerlei schwärzlich-gräuliche Merkwürdigkeiten in der Flüssigkeit schwimmen. Namentlich, so erfahren wir, diverse Wespen, etwas Antilopenhirn sowie ein Stück Leber vom roten Dschungelbüffel. Habe eine großartige Wirkung, sagt Herr Pau, den Menschen erwüchsen damit ungeheuerliche Kräfte. Solche, wie wir sie brauchen könnten, morgen bei unserem Marsch durch den Dschungel. Denn zu dem Dorf am Mekong, das wir erreichen wollen, führt auch kein Fahrweg irgendeiner internationalen Organisation. So springen wir am nächsten Tag, selbstverständlich dank des Schnapses, auf einem schmalen Pfad behende durchs Gestrüpp. Der südafrikanische Riese, die deutsche Dame sowie der zarte Laote mit niederländischem Fußballhemd, im Gepäck Waschpulver und Zahnbürsten als Geschenke für die Dörfler, die hoffentlich so freundlich sein werden, uns eine Herberge für die Nacht zu gewähren. Nur, dass die Dame wegen einer Baumwurzel, eines Steins, eines ungeschickten Tritts schon nach kurzer Zeit zu Boden geht. Ein verstauchter Knöchel, Gejammer, Gestöhn. Sollen wir sie einfach hier liegen lassen, fragt Tui mit verbindlichstem Lächeln. Überlegt Brent, wäre zwar praktisch, aber schade schon auch. Weiter dann doch gemeinsam. Die Dame jetzt am Bambusstock, humpelnd und mit heroischem Blick. Dieser Marsch dauert viel länger, als wir ursprünglich dachten. Und doch liegen wir schließlich auf speckigen Matten in einer der 12 Hütten des Dorfes Sobka, direkt am Ufer des Mekong. Und kaum, dass wir uns vorgestellt und Waschpulver und Zahnbürsten überreicht haben, schaut Brand zusammen mit dem Dorfchef auf einem zwergenhaften chinesischen Notebook einen Kung-Fu-Film mit Schauplatz New York. Und neben Tui und mir nehmen umstandslos die Töchter Platz. Traditionelle Massage gefällig, fragen sie, und dann kneten und biegen sie im beinahe völligen Dunkel unsere fremden Glieder, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf dieser Welt. Allerdings kommen nach und nach immer mehr Menschen in die Hütte, um uns jetzt wütende Stimmen und schemenhafte Gestalten, Schiebermützen und Zigarettenrauch. Bald sind offenbar sämtliche Männer des Dorfes versammelt und aus den tiefsten Tiefen ihrer Kehlen schleudern sie drohende Laute empor. Arme fahren in die Höhe, Zeigefinger werden ausgestreckt wie Waffen und immer wieder springt jemand vor Erregung auf. Wir liegen regungslos auf unseren Matten und tun so, als ob wir schliefen, und mehr als ein Flüstern wagen wir nicht. Was geht hier vor, Tui? Sie streiten sich um Geld. Um welches Geld? Um das, was sie bei Hilfsarbeiten für das Beladen von Schiffen auf dem Mekong verdient haben. Der Dorfchef, wispert Tui, wolle es zusammenhalten für eventuelle Ausgaben der ganzen Gemeinde, sein Schwiegersohn aber bestehe darauf, dass er es verteile. Das sei wirklich neu in der laotischen Gesellschaft. Noch bis vor kurzem habe niemand nur für sich selbst gearbeitet. Wie es wohl aussehen mag für die Besatzung eines Bootes, das am frühen Morgen den Mekong hinauffährt, der hier der Grenzfluss zwischen Laos und Burma ist, durch Nebelbänke hindurch und an Gesteinsbrocken vorbei, wenn hinter einer Biegung auf den Felsen am laotischen Ufer plötzlich zwei Ausländer und ein Einheimischer auftauchen, die mit den Armen rudern und irgendetwas rufen, das sich wie Stopp anhört. Drei oder vier Kähne sind in der vergangenen Stunde schon vorbeigefahren und eine Besatzung, glaubt Tui beobachtet zu haben, habe eigens unseretwegen einen großen Bogen gemacht und sei ausgewichen bis fast ans dicht bewaldete burmesische Ufer. Die nächste Barke jedoch beginnt vor unserem Felsen am Rande des Dorfes Sobka mit einem komplizierten Manöver. Zwei Bootsleute, die auf der Plattform am Bug stehen, Ausschau halten, Handzeichen geben und irgendetwas rufen. Der Kapitän, der das Steuerrad mal in die eine, mal in die andere Richtung dreht. Dann ist das Boot endlich so nah, dass wir nur noch aufspringen müssen. Hinunter von unserem Felsen auf die Plattform mit einem großen Satz, was der Dame mit dem inzwischen zu einem Elefantenfuß angeschwollenen Knöchel ein kurzes Stöhnen entlockt. So landen wir auf einem hölzernen Boot auf dem Mekong mit 6 Männern Besatzung und 80 Rindern. Hintern an Hintern stehen sie in Reih und Glied im offenen Laderaum, die Hörner zur Kennzeichnung in Leuchtfarben angemalt, die Augen über die Bordwand gerichtet aufs Wasser, der Boden bedeckt vom dampfenden Dung und deshalb schwebt eine Wolke aus Ammoniak mit uns stromaufwärts über den Fluss. Rinder aus Thailand, die nach China geliefert werden, sagt Herr Mahn, der Kapitän. Er bringe sie hinauf zur Bootsanlegestelle Sop Loi in Burma, unweit der chinesischen Grenze. Von dort würden sie per Lastwagen transportiert. Er fahre dann wieder bis zum Länderdreieck Laos-Burma-Thailand stromabwärts morgen früh. Wenn ihr mitkommen wollt, kein Problem, sagt Herr Mahn. Viele Stunden stampfen wir nun voran auf der, wie sie hier sagen, Mutter aller Flüsse. Auf einem der längsten Wasserläufe der Erde, der 6 Länder durchfließt. Wild ist der Mekong hier am Oberlauf und meist erstaunlich schmal. Nur 40 oder 50 Meter sind es bis zum gegenüberliegenden Ufer. Außer ein paar Hütten keine Siedlung weit und breit. Dschungel rechts, Dschungel links, eine Schneise durch das Jenseits der urbanen Welt. Und den halben Vormittag wird alles, was hier geschieht, aufgefressen vom Nebel. Dabei ist dieser Fluss einer der wichtigsten internationalen Handelswege in der ganzen Region. Und so beobachten wir all die laotischen Holzkähne und die rostigen chinesischen Frachter, die beladen mit Containern und Säcken im Zickzack um die Felsen kurven und über die Strudel schlingern, und ab und zu taucht eine laotische Militärpatrouille in einem mit Tarnfarben angestrichenen Kanonenboot in unserer Nähe auf. Was suchen die? Drogen, Wildtierhändler, Menschenschmuggler, sagt der Kapitän mit konzentriertem Blick auf die Wirbel vor uns im Fluss. Aber wer will das hier schon kontrollieren, zumal das Gebiet auf der anderen Seite in Burma in der Hand der Shan State Rebellenarmeen sei? Und das, sagt Herr Mahn, sind die schlimmsten von allen, auch wenn die Chinesen nicht viel besser sind. Einen burmesischen Drogenboss, erzählt der Kapitän weiter, hätten laotische Sicherheitskräfte immerhin vor nicht allzu langer Zeit verhaftet, mit Hilfe der Volksrepublik China, wohin er ausgeliefert und wo er hingerichtet worden sei. Angeblich hatte der Burmese auf dem Mekong die 13-köpfige Besatzung zweier chinesischer Frachter, die wohl voller Drogen waren, abschlachten und in den Fluss werfen lassen. Schutzgelderpressung oder ein Bandenkrieg möglicherweise, womöglich aber auch nicht, denn vielleicht, sagt der Kapitän, gehen die Morde auch auf ein ganz anderes Konto, nämlich auf das einer thailändischen Anti-Drogen-Spezialeinheit oder einfach auf das von Flusspiraten. Seht ihr? Deshalb transportieren wir am liebsten Rinder. Damit bekommen wir am wenigsten Ärger, sagt der Kapitän. Und fragt, weshalb wir wohl glaubten, dass uns keine andere Schiffscrew habe mitnehmen wollen. Gegen Mittag erreichen wir Sop Loi in Burma. Nicht viel mehr als ein Stück sandiges Ufer, zu dem eine Straße führt, auf der Lastwagen und Tiertransporter parken und chinesische Arbeiter vor 5, 6 Garküchen Karten spielen. Ein halbes Dutzend Boote hat hier festgemacht, fast alle mit Rindern beladen, die von den Mannschaften über schmale Stege an Land gezogen werden. Sofort nachdem wir angelegt haben, erscheint auf einem Motorrad ein Junge mit Sonnenbrille und in schwarzen Kleidern, um, wie der Kapitän sagt, Steuern zu kassieren und wohl auch, um zu zeigen, dass er hier das Sagen hat. Damit eines klar ist, meint der Junge mit Stolz in der Stimme und ohne, dass wir gefragt hätten, wir sind die unabhängige Shan State Armee und mit der burmesischen Regierung haben wir nichts zu tun. Der Kapitän bezahlt in thailändischen Baht, dem allgemeinen Zahlungsmittel am Oberlauf des Mekong. Da kommen wir mit dem Boot herunter aus dem Dschungel, aus dem gesetzlosen Irgendwo. Steuerbord liegt jetzt Thailand, den letzten Zipfel Burma haben wir im Rücken. Und plötzlich sehen wir Backbord auf der laotischen Seite eine goldene Krone von der Größe eines mehrstöckigen Hauses, die über der Uferböschung des Mekong zwischen Bäumen und Himmel zu schweben scheint. Wenig später stehen wir vor dem Spielcasino King Romans, auf dessen Dach die Krone sitzt. Es sieht aus wie ein römischer Palast mit Säulen, Friesen und Dutzenden von Wandnischen mit mehrfach überlebensgroßen Statuen, samt Schild und Schwert, Heldenbrust und kriegerischem Blick. Nur die Beine sind unter dem Faltenwurf der Toga meistens etwas zu kurz geraten, oben Herrscher, unten Ente. Merkwürdig, dieses Gebäude, sagt Tui. Er wisse, dass es wohl chinesischen Investoren aus Hongkong und Macau gehöre, genau wie das Hotel da drüben und wie auch das ganze Gelände. Aber was, setzt Tui hinzu, symbolisiert das Ding da auf dem Dach? Dergleichen habe ich in Laos noch nie gesehen. Ihr habt ja auch keine Könige, geben wir zur Antwort, die so etwas auf dem Kopf tragen. Wer hier die Herrschaft hat, erfahren wir wenig später von einem hageren Franzosen namens Antoine, der, wie sich herausstellt, früher bei einer französischen Spezialeinheit als Soldat gedient hat, nun, mit 28 Jahren, aber schon lange in China lebt und wohl auch recht ordentlich Mandarin spricht. Was sinnvoll ist, denn die Chinesen sind hier in der Überzahl, als Angestellte und auch als Gäste. Dazu ein paar Besucher aus Thailand und einige Burmesen, die niederen Dienste tun. Laoten, keine zu sehen, genau wie im Grenzort Butin. Wir begegnen Antoine vor dem zum Casino gehörigen Hotel, das wie eine Kaserne anmutet, mit Gitterzaun und Wachposten davor. Und er beginnt mit einer Eloge auf den, der hier alles geschaffen hat, auf den Chairman, wie Antoine ihn nennt, Cao Wei. ein Mann mit Geist, Wagemut und Vision sei er, groß und von allumfassender Durchsetzungskraft. 2007 hat er dieses riesige Gelände als Golden Triangle Special Economic Zone eröffnet, gepachtet von der laotischen Regierung für 99 Jahre. 100 Quadratkilometer insgesamt, eine Fläche größer als Straßburg. Nun kann Zhao Wei hier tun, was er will. Wenn er heute sagt, die Farbe Rot ist verboten, dann ist sie ab jetzt tabu. Der Chairman ist das Gesetz, sagt Antoine. Ist er ihm denn schon einmal begegnet? Oh ja, oft. Erst in der letzten Nacht wieder. Der Chairman habe ihn zu Gesprächen über die Zukunft rufen lassen, dazu aber gleich mehr. Jetzt erst einmal hinüber zur Chinatown, gleich hinter dem Hotel. In die ideale Stadt, die der Chairman persönlich erfunden hat. Mit Kopien von Terrakotta-Kriegern, der Kopie einer historischen Straße mit leeren Restaurants und leeren Geschäften, der Kopie eines konfuzianischen Tempels sowie einer Gartenanlage, in der zarte, elektronisch erzeugte Streichertöne aus den Büschen klingen. Schließlich der persönliche Palast des Chairman Zhao Wei. Wundersamerweise bitten die Wachen Brent sogar herein, damit er im Speisesaal, wo gewöhnlich die engsten Mitarbeiter, die sogenannten Minister, dinieren, den Thron des Chairman fotografieren kann. Auf einem Podest ein monströses goldenes Etwas, auf dem der Herrscher sich locker auch querlegen könnte. So sieht der Feudalismus des 21. Jahrhunderts aus. Echt sind die Tiere im kleinen angrenzenden Zoo. Ein paar Kragenbären, ein paar Pandas, ein paar Rehe. Schade, teilt Antoine uns mit, bald werden die Rehe gefressen, und zwar von den drei Tigern im Käfig gleich nebenan. Diese allerdings, sagt er, würden auch nicht ewig leben. Der Chairman nämlich schätze exquisite Speisen, was wir allerdings nicht verraten dürften. Ansonsten sei der Chairman übrigens ein äußerst sozialer Mensch. Demnächst werde er hier noch Krankenhäuser unternehmen, Fabriken, eine ganze Großstadt bauen. Und wenn wir von Drogen, Geldwäsche und Prostitution hörten, sollten wir das nicht glauben. Mit all dem habe der Chairman aufgeräumt. Antoine bringt uns zu einem Dorf gleich neben dem Casino-Gelände. Es ist sein Dorf, das Zukunftsprojekt, über das der Chairman mit ihm in der vergangenen Nacht gesprochen habe. Ein Geschenk. Antoine soll dort eine Künstlerkolonie und ein internationales Hostel eröffnen. Ein schöner Ort mit 40 gut erhaltenen alten Häusern, deren Bewohner umgesiedelt worden seien, damit sie dort nichts kaputt machen könnten. Ein Utopia am Mekong schwebt Antoine vor, für Künstler und für den International Tribe of Love. Und Thuy, in seinem oranje Fußballhemd, der einzige Laote weit und breit? Oh my God, ächzt er nur, dann läuft er weg. Was wohl seine Partei dazu sagt?
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.